Referenden finden ja auch in einem Kontext statt, was in dem Koalitionsprogramm der aktuellen Regierung als Renouveau Démocratique angekündigt wird. Und in diesem Kapitel über den Renouveau Démocratique steht auch ein kleiner Abschnitt über politische Bildung. Und zwar, ich zitiere, l'offre en cours d'éducation civique et politique à tous les niveaux sera élargie grâce à la mise en place d'une structure appropriée. Ces cours mettront un accent particulier sur les valeurs et institutions démocratiques ainsi que les droits et devoirs fondamentaux. Ich habe den zwei Sätze mehrmals gelesen, so ganz klar wurde ich nicht draus, ganz schlau wurde ich nicht draus. Vielleicht Frau Schild, Sie sind, arbeiten ja mit in einer Gruppe, die sich damit beschäftigt. Welche Pisten diskutieren Sie da gerade? Können Sie uns da schon ein bisschen was verraten?
Ja, also das ist kein Staatsgeheimnis. Also ich würde mir wünschen, dass es genauso wäre, wie es jetzt da im Koalitionsvertrag steht, also dass die Stundenzahl auch erhöht würde. Das ist natürlich im Moment, das kann man immer wieder diskutieren und immer mal wieder fordern. Das ist aber allerdings ziemlich kompliziert. Allerdings gibt es konkrete Ansätze, was vor allen Dingen im formalen Bereich die Ausbildung der Lehrer angeht. Also da weiß man schon, dass man ansetzen muss und da wird auch angesetzt. Unter anderem wird jetzt ab Januar wird es den Politiklehrer in Luxemburg geben, den gab es noch nie, den gibt es jetzt ab Januar und im September wird er dann auch in Ausbildung gehen. Also das ist was ganz Neues, da ist man auf jeden Fall, was man da runterschreiben könnte. Dann gibt es auch, da wird angedacht, dass in der Ausbildung von allen Lehrenden mehr auf diesen Aspekt der Demokratie und der Partizipation eingegangen werden
muss. Also wie man debattiert vielleicht?
Oder ja, vor allen Dingen und auch also die Wichtigkeit, verschiedene Meinungen zuzulassen und zu fördern und Diskussion zu fördern. Ja, das auf jeden Fall, sowohl im Fundamental wie auch im Sekundarunterricht. Und eine Baustelle ist, die mir besonders am Herzen liegt, das ist dieses ganze Demokratie-Erleben. Also Demokraten fallen nicht vom Himmel und wenn man nicht Demokratie von Anfang an lernt, dann wird das auch nicht gehen und man kann nicht in einer hierarchisch total undemokratischen Institution von den Bürgern, weil sie sind ja schon Bürger, verlangen, dass sie ihr Bürgertum wahrnehmen. Das geht nicht. Man kann nicht sagen, jetzt sei mal demokratisch. Das ist unmöglich. Und da gibt es verschiedene Initiativen. Wir auch versuchen werden, diese Mauern dann innerhalb der Schule auch zu sprengen. Und das wird auch unter anderem über die Ausbildung natürlich wieder gehen.
Aber Sie reden von Demokratie lernen. Man wird nicht als Demokrat geboren. Ist man denn mit dem, wenn man das Abitur bekommt, ist man dann ein abgeschlossener Demokrat? Also gibt es da auch Vorstellungen oder Ideen, die über den Schulunterricht hinausgehen?
Also ein anderes Anliegen ist natürlich die Vernetzung von dem nonformalen Bereich und dem formalen Bereich, also Schule und alle Gesellschaft.
Genau, können Sie das vielleicht kurz erläutern, was nonformal und formal
ist? Formale Bildung ist das, was alles in der Institution, in institutionalisierten, dieses Wort, das bricht mir immer in den Mund, stattfindet. Also Schule vom Sikle 1 bis dann eben die ganz Großen angeht und dann der nonformale Bereich, das ist alles, was Jugendpolitik sonst macht. Das ist also auch, also mittlerweile sind wir alle unter einem Ministerium und das hat auch seine Vorzüge. Also alles, was Jugendarbeit angeht, in den Jugendhäusern, in den Maison Relais, auch diesen ganzen Aspekt des Dialogs Structuré, von dem ganz, also der kurz erwähnt wurde, also diese Bereitschaft mit den Jugendlichen in ständigem Austausch über Regierungsprogramme auch oder bestimmte Themen zumindest zu stehen. Das ist alles nonformale Bildung und dazu kann man natürlich auch noch alles hinzuzählen, was Jugendorganisationen von den Scouten über den Fußballunterricht darstellen. Den kann man auch noch da hinzuziehen.
Könnte man sagen, also Schule ist ja auch ein Ort, wo viele zusammenarbeiten, zusammenleben, dass Schülerkomitees auch vielleicht so ein Ort sein könnten, wo man lernt sozusagen, wie man Dinge beeinflusst, wie man Dinge ändern kann. Ist das auch angedacht?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist, es geht nicht nur darum, jetzt irgendwelche Strukturen zu erfinden, die man dann über bestehende schon überstülpen kann oder so, dann hört man die Lehrer schon, oh, jetzt noch was, das wäre ungünstig. Es besteht die Möglichkeit dieser Schülerkomitees und es besteht auch die nationale Schülerkonferenz, also nicht das Jugendparlament, wo die Leute ja eigentlich freiwillig hingehen und dann ist man da, aber die Schülerkonferenz ist dann alle Schülerkomitees, die sich dann einmal im Monat doch treffen und das sind Organismen, die man auf jeden Fall stärken muss und damit die gestärkt werden können, muss man die Leute, die die betreuen, auch entsprechend ausbilden und das gibt es im Moment nicht und ich würde nicht nur sagen ausbilden, es geht auch darum, dass eben, und da wiederhole ich mich, die Erwachsenen in den Schulen auch verstehen, dass das wichtig ist und dass das auch von denen gewollt ist. Also ein Schülerkomitee kann immer nur so viel erreichen, wie seine Schulleitung ihm gewährt. Und dass das ein Plus ist, wenn Schüler sich engagieren und engagieren können, das muss man den Leuten nahebringen.
Und da stellt sich natürlich eben auch die übergreifende Frage, wo eben auch diese Debatte stattfinden kann. Und Herr Wilmes, Sie fordern in Ihrem Essay im Luxemburger Wort vom 29. November mit dem schönen Titel Vom Niemandsland zum Jemandsland einen Identitäts- und Zukunftsdialog. Zitat, wie und was unser Land sein soll, das müssen wir zusammen festlegen. Wie stellen Sie sich das vor? Wo soll eine solche Debatte stattfinden und wie können wir das festlegen?
Also erstmal ist es wichtig, dass das wirklich gemacht wird und vor allem jetzt im kommenden Jahr, 2015, haben wir ja diese Referenden und dann kommt ja auch nochmal ein Referendum über die Verfassung und ich glaube, das ist ja der Grundvertrag. Im Grundvertrag werden die Regeln ja auch festlegen für das Zusammenleben hier in Luxemburg eben bestimmen und ich glaube, Luxemburg hat sich so entwickelt ja auch über die letzten Jahre hinweg und diese ganze Diskussion ja auch über Identität, jetzt auch wiederum, das Ganze ist ja aufgekocht, ja auch durch diese ganze LuxLeaks-Affäre ja auch, wo das Bild des Landes dann wieder von außen wirklich so schlecht dasteht. Man wurde ja so wie fast angegriffen von außen oder verschiedene sehen es nicht als Angriff, aber trotzdem, es zeigt, dass wir trotzdem ein Problem damit haben mit der Selbstdarstellung. Das kommt eben nicht nur von außen, es kommt auch von innen. Wir müssen uns einige Fragen stellen, wer wir sind, erstens mal, und dann kann man natürlich aus der geschichtlichen Perspektive heraus zunächst einmal herausfinden, wie wir das geworden sind, was wir jetzt sind und dann sich auch darauf basieren, um dann herauszufinden, was wir sein wollen. Aber diese Frage, was soll Luxemburg sein, wer wollen wir sein, ich glaube, das muss nicht nur die Politik machen, da ist die Politik gefordert, da sind die Parteien natürlich gefordert, um auch Ansätze zu formulieren, aber da ist jeder gefordert und da gibt es, glaube ich, kann jeder eine Initiative ergreifen, schon allein auch, dass die Public Forum, die ja hier immer organisiert werden, sind ja auch Initiativen, um darüber nachzudenken. Man sollte das eben nicht nur der Politik überlassen, das müssen auch die Zivilgesellschaft machen, und zwar jeder, alle Einwohner Luxemburgs und jeder, der mit Luxemburg etwas zu tun hat. Und da sollten alle Initiativen unterstützt werden aus der Zivilbevölkerung heraus, auch wenn es natürlich nachher darauf ankommt, dass dann die Politik eine Entscheidung treffen muss. Aber das sollte man nicht nur der Politik überlassen, da sollte schon auch Vereine, ONGs oder was auch immer, jeder, der das möchte und auch auf seine Art und Weise, auch in den sozialen Medien und wo auch immer, sollte man schon diskutieren können. Natürlich muss das auch, wenn man dann Resultate haben möchte, muss das auch irgendwie strukturiert sein. Das heißt, man kann nicht nur wild Leute diskutieren lassen, man möchte auch dann einen Output haben. Und da müssen natürlich später die Parteien oder die Regierung in Verantwortung nehmen und vielleicht auch solche Bürgerforen organisieren, das heißt, die dann weit über die Referendenfragen auch hinweggehen, aber das ist schon wichtig, dass man das tut.
Sie haben die Parteien jetzt auch angesprochen als Ort der Debatte. Nun gibt es hierzulande mittlerweile zwei politische Stiftungen. Es gibt die Fondation Robert Krebs, es gibt die Krenk-Stiftung, die CSV hat bisher noch keine Stiftung, die ja eigentlich, also wie man es aus Deutschland kennt, so ein Ort ist, wo ja, so ein, überlegt wird, für viele Fragen diskutiert werden. Ist das etwas, was in der CSV in der nächsten Zeit geplant ist, oder also einigt man sich noch nicht auf den Namen?
Genau, ist das das Problem, der Name?
Nee, also es ist ja so, dass die Partei befindet sich ja auch in einem Selbstfindungsprozess. Das heißt, wir sind ja dabei, auch kritische Analyse zu machen. Und es gibt dann schon einige Ansätze auch, wo jetzt die Mitglieder jetzt stärker auch eingebunden werden sollen, um zum Beispiel auch mitzudiskutieren über die zukünftige Position. Wir hatten jetzt letzten Freitag zum ersten Mal so ein CSV-Forum über Arbeitspolitik, wo dann alle Mitglieder angeschrieben wurden, die sich interessieren dafür, und die konnten dann mitdiskutieren. Aber konkret auf die Frage der Stiftung zurückzukommen, es gab ja schon mal auch in der Vergangenheit die Forderung der CSJ schon einige Male, um eine Stiftung auch zu gründen, weil das ist wichtig für eine Partei, dass man so eine Stiftung hat, die dann der Partei nahesteht. Über die Modalitäten muss man sich natürlich dann auch muss man diskutieren. Aber zum Beispiel ist es sehr schwer auch, wenn man jetzt etwas als Außenstehender auch über die CSV erfahren möchte, wenn man zum Beispiel eine Forschungsarbeit auch über die CSV machen möchte, dann hat man nicht sehr viele Möglichkeiten, weil wir haben zwar ein Archiv, aber es ist nicht so strukturiert, nicht so wirklich gegliedert, wie man es sein müsste. Das heißt, man müsste das schon irgendwie in der Stiftung übergeben, dass die das machen kann und dass die auch so Fragen über Politik mit, in Verbindung mit der CSV dann auch behandeln kann, und wo man sich auch an diese Stiftung auch richten kann, wenn man zum Beispiel auch Forschung betreiben möchte über die CSV. Und ich würde sagen, das wäre sehr gut, wenn die CSV so eine Stiftung auch ja, gründen würde oder die dann eben unterstützen würde, dass sich solch eine gründet.
Das heißt, es ist noch ein Projekt da im Selbstfindungsprozess.
Ich glaube, das wäre doch wieder die Zeit, auch wäre gut, jetzt auch eine Zeit, um das mal wieder auch ins Spiel zu bringen.
Okay. Vielleicht Frau Dengel noch in Reaktion auf was Gabrielle Taillefer gesagt hat mit ihrer Richtung 22. Sie beschäftigen sich ja viel mit politischer Bildung in Kontexten wie Kunst, Film. Warum ist so ein anderer Ansatz, also außerhalb von Diskussionsrunden und Büchern und Zeitschriften, wichtig?
Ja, also ich habe früher politische Theorie an der Uni unterrichtet und ich fand auch das spannend, aber damit war ich auch relativ alleine. Und als ich aus der Uni rauskam, habe ich als Freiberuflerin versucht, politische Bildung zu machen und habe gemerkt, also es gibt so ein deutsches Problem in der politischen Bildung, das will ich nicht vor Ihnen verheimlichen. In Reaktion auf die Nazi-Zeit folgt bei uns die politische Bildung ganz stark aufklärerischen Prinzipien und ist sehr stark kognitiv, rein kognitiv ausgerichtet. Und die politischen Bildner laufen da ein bisschen Gefahr, den ganzen Menschen aus dem Auge zu verlieren. Das betrifft auch diese Fragen, die Herr Wilms gerade erwähnt hat, mit der Identitätsdiskussion, Narrative, wer sind wir eigentlich, wo wollen wir hin als Gesellschaft. Das sind Dinge, die werden nicht nur kognitiv ermittelt, die werden auch affektiv und emotional verhandelt. Und ich habe gemerkt, dass diejenigen Menschen, Jugendliche und Erwachsene, die sich angeblich nicht für Politik interessieren, interessieren sich schon sehr stark für eine künstlerische Auseinandersetzung mit gesellschaftspolitischen Fragen.
Und das heißt, es erlaubt auch andere Zielgruppen zu erreichen.
Genau, und ich bin, seit ich in der Bundeszentrale bin, dort zuständig für Kultur und kulturelle Bildung, und ich mache eigentlich nichts anderes, als zu versuchen, große Projekte zu inspirieren, wo Künstler mit Menschen zusammenarbeiten und gesellschaftspolitisch relevante Fragen auf eine ästhetische und kognitive Art verhandeln. Und da mache ich die unterschiedlichsten Sachen. Zum Beispiel habe ich eine Tagungsreihe über Mode und Politik. Und wenn ich 1000 Plätze verkaufen könnte, wären 1000 Plätze voll, weil die Nachfrage nach solchen Auseinandersetzungen einfach sehr groß ist. Und ja, also vor 10 Jahren wurde ein solcher Ansatz immer noch sehr stark angegriffen, als wir machen da nichts Richtiges, und wenn es lustvoll ist, kann es auf keinen Fall was mit politischer Bildung zu tun haben. Heute hat man da mittlerweile umgedacht, auch in institutionalisierten Kontexten, dass man anfängt, in der Schule, in der Grundschule philosophieren, für Grundschüler anzubieten und das auch auf eine Art, wo Schüler sich nicht nur mit Fragen diskutierend auseinandersetzen, sondern auch mit kulturellen Medien, mit Film, Fotografie, mit bildender Kunst, bildhauerisch, wo Schüler sich mit Architektur auseinandersetzen, um zu Themen wie sozialer Segregation in ihrer Stadt zu kommen. Also da ist einfach eine wahnsinnige Vielfalt offen und selbst kreativ zu sein, macht das Berufsleben ja auch schöner.
Okay, dann würde ich vorschlagen, dass wir noch eine ganz kurze Abschlussrunde hier vom Podium machen, bevor wir Fragen aus dem Publikum annehmen. Herr Di Bartolomeo, das Motto der Bundeszentrale ist Demokratie stärken, Zivilgesellschaft fördern. Wäre das auch was Schönes, was man sich für Luxemburg wünschen kann, beziehungsweise haben Sie vielleicht noch Reaktionen auf das, was gesagt wurde?
Ja, also ich bin ja von Grund aus überzeugt, dass Politik den Politikern nicht überlassen sein sollte, sondern dass Politik in sämtliche Bereiche und in sämtliche Facetten und in Interessenbereiche der in unserer Gesellschaft hingehört. Zweitens ist es wichtig, die Leute, wenn man politische Bildung promovieren will, dort abzuholen, wo sie stehen und nicht da, wo wir sie hinwünschen. Das wäre ja zu schön, dass jeder bereit ist, zuzugreifen, man muss nur anbieten. Muss man noch in der Lage dazu sein, also Empowerment zur Partizipation ist unheimlich wichtig. Ich wehre mich auch dagegen, immer zu sagen, die Schule muss, die Schule muss, die Schule muss. Die Schule kann viel, kann sicherlich nicht alles. Ich möchte ein sehr kurzes Beispiel geben, wie man jungen Leuten, aber auch anderen anbieten kann, sich an der Politik zu interessieren. Beispiel aus meinem Erfahrungsbereich vor etlichen Jahren, ich war noch Bürgermeister in Düdlingen, stehen zwei junge Menschen vor der Tür und sagen, wir möchten mit dem Bürgermeister reden. Und da bin ich, um was geht's? Wir haben ein Problem mit unserer Skaterpiste. Ja, wie viel seid ihr? Ja, wir sind 2 Dutzend. Ja, dann können wir das nicht im Büro machen, gehen wir in den Festsaal. Stehen da 24 junge Leute zwischen 12 und 17 und erzählen mir, unsere Skaterpiste ist abgerissen worden. Boah, sag ich, von wem denn? Ja, von den Gemeindearbeitern. Und wir haben etwas miteinander diskutiert und sind uns dann einig geworden, wir suchen einen Ort, wo wir einen definitiven Standort für die Skaterpiste finden können. Sie mussten sich engagieren, die Gestaltung, die Konzeption der Skaterpiste zu übernehmen. Wir haben den Platz gefunden, Sie haben die Gestaltung zustande gebracht. Das Projekt hat jetzt 15 Jahre überlebt, wird von Ihnen selbst verwaltet, ist ausgebaut worden zu einem Ort, wo jedes Jahr größere Feste stattfinden. Und ich glaube, da haben wir die jungen Leute dort abgeholt, wo sie standen. Und sie haben sehr schnell verstanden, was Politik
wie man etwas im Alltag verändern kann.
Genau, und wie man etwas verändern kann.
Okay.
Und nur ein Wort noch. Ich glaube, der Zeitpunkt ist sehr günstig, um etwas Gas zu geben. Die Verfassungsrevision, die sich mit Sicherheit nicht darf auf die 4 Fragen beschränken. Die 4 Fragen sind so der Appetizer und man muss die Gelegenheit nutzen, um in die Tiefe zu gehen. Zweitens sind auch die Diskussionen, die wir jetzt über die weitere Entwicklung Luxemburgs zu führen haben, eine sehr gute Gelegenheit dazu. LuxLeaks, Serge hat es erwähnt, sektorielle Pläne, die hängen geblieben sind, die aber eine weitere Diskussion notwendig machen. Wir sind an einer Kreuzung angekommen und müssen vielleicht jetzt von diese Kreuzung nutzen, um über alle möglichen Kanäle die Partizipation über das Luxemburg oder das Modell, ich spreche nicht von Geschäftsmodell, sondern das Modell, wie das perfektioniert und nachhaltig gestaltet werden kann, ohne dass jeder sagt, wir sind für Nachhaltigkeit, aber wir wollen trotzdem
unkonkret bleibt,
ja, den Maximum herausziehen. Und das geht nicht so richtig auf.
Okay, vielleicht noch von Frau Schild eine Reaktion auf das bisher Gesagte.
Jetzt insgesamt?
Ja.
Ja. Also was Herr Bartolomeo gesagt hat, stimmt sicherlich. Man kann immer irgendwelche Projekte hochhalten und die haben auch schon vor 15 Jahren funktioniert. Und es gibt immer wieder den Fall, dass Jugendliche tatsächlich auf einer Matte irgendwo stehen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das ganz oft passiert, ist natürlich also ziemlich gering. Das heißt, es geht darum, alle Jugendlichen in irgendeiner Form anzusprechen. Das geht am besten über Schule, am einfachsten über Schule. Es geht aber nicht nur mit Schule, also braucht man eine Schnittstelle zwischen Schule und all den anderen Akteuren. Das ist ganz wichtig. Und ich denke auch, was wichtig ist, ist, dass man nicht nur politische Bildung im Sinne von Politik machen, sprich Parteipolitik machen sieht, sondern dass man, also dass es auch viel, viel kleiner ist. Also man muss sich jetzt nicht für riesengroße Projekte zuständig plötzlich fühlen, sondern wenn Jugendliche einfach vor Ort bei ihnen irgendwas ändern wollen und deshalb mit verschiedenen Leuten in Kontakt treten und sei es nur unter sich selbst und das demokratisch regeln, dann ist das auch schon ein Erfolg. Also man muss jetzt nicht
dann immer... Dann ist die Skaterpiste doch ein schönes Beispiel.
Ja, natürlich. Die Skaterpiste ist immer ein schönes Beispiel.
Ist immer schön, ja. Gabrielle Taillefer, vielleicht noch, haben Sie das Gefühl, dass die, wir haben eine ganze Reihe Initiativen genannt, Jugendparlament, Jugendkonvent, Dialog Structuré, Jugendparteien, haben Sie das Gefühl, dass das bei den Jugendlichen, vielleicht bei den bisschen Jüngeren als Sie, ankommt, oder ist das etwas, was man findet, wenn man sich dafür interessiert, aber wo man nicht dahin bewegt wird, oder sollte man, also ja.
Ich weiß persönlich auch aus meiner Erfahrung, dass man nicht wirklich dazu bewegt wird. Das heißt, man muss auch sehr viele Schritte in Bewegung zum Ziel machen, weil das Ziel kommt nicht bei uns. Also ich habe noch nie einen vom Jugendparlament gehört, mir sagen, komm mal mit zu uns, dann machen wir etwas. Und das große Problem auch mit den Jugendorganisationen ist, sie haben nicht wirklich so viel zu sagen, wie sie gerne hätten. Das heißt, es gehen sehr viele Leute, die ich persönlich kenne, nicht ins Jugendparlament, weil sie sagen, ja, wir haben viel Potenzial, aber das Potenzial wird nicht wirklich begutachtet. Jugendparlament haben sehr viele Diskussionen, machen sehr viele Aktionen, doch so viel Impact haben die wirklich nicht. Und das finde ich persönlich sehr schade, weil man könnte sehr viele Sachen dadurch verbessern, auch dass Jugendliche sich mehr an Politik interessieren würden, weil man hat ja gesehen mit dem großen Aufstand gegen die Kürzung der
Studien,
ja, der Schulbeihilfe. Da sind massenhaft Studenten auf die Straße gegangen und die mussten nicht, die konnten auch in der Schule bleiben, die konnten auch einen Kaffee trinken gehen. Und wenn die das nicht interessiert hätte, dann wären die alle im Kaffee gewesen. Und da waren sie nicht, sie waren auf der Straße und es war warm und es war voll und wir hatten auch andere Sachen im Kopf, doch wir sind gegangen, weil wir engagiert sind und weil wir wissen, dass es wirklich wichtig ist. Und dadurch, dass der Impact dieses, dieser ganzen Aktion sehr reduziert wurde, haben die Jugendlichen das als Nachricht gesehen von der Politik, ihr habt sowieso nichts zu sagen, dann könnt ihr auch gerade so gut nicht interessiert sein. Und deswegen sind auch viele Jugendliche komplett desillusioniert. Sie haben keine gute Meinung von der Politik. Politik ist fast ein pejoratives Wort geworden, weil sie das Gefühl haben, dass die Politik ist nicht an sie interessiert. Warum sollen sie sich an Politik interessieren? Und das müsste geändert werden. Und man muss auch mehr auf die Jugendliche zugehen, weil sie werden nicht immer auf den Bürgermeister zugehen. Also ich würde nicht morgen bei meinem Bürgermeister auftreten und sagen, ja, ich finde, dass mehr Parkplätze gebraucht werden. Und
da sind wir ein bisschen wieder am Anfang der Debatte, als Herr Wilmes gesagt hat, man müsste die jungen Bürger ernster nehmen. Haben Sie vielleicht noch zum Abschluss die...
Ja, also ich finde das schade, dass genau das müsstest du nämlich tun. Du müsstest zum Bürgermeister gehen, egal, weil das, man kann ja nicht, wenn das jeder so macht, dann passiert ja auch nichts. Und das sind ja nicht nur die Jugendlichen, die frustriert sind. Es sind ja auch, es ist ja allgemein in der Bevölkerung, gibt es ja diese Meinung, dass wenn man Politik macht, das nützt ja sowieso nichts. Aber natürlich, das ist nicht alles so schwarz und weiß zu sehen. Also mein eigener Erfahrungsbericht sagt mir auch, es gibt sehr viele Initiativen. Wir haben sehr viele Jugendliche, die dann eben auch engagiert sind, die versuchen, andere auch dann zu ermuntern. Die gehen auf andere hinzu, auch das Jugendparlament, um das nun mal auch zu sagen, hat auch Tournees gemacht durch alle Schulen des Landes, um die Jugendlichen anzusprechen und zu sagen, komm zu uns und so. Aber natürlich müssen auch noch die Jugendlichen diesen Schritt dann auch wagen und man muss dann auch lernen, das gut Ding braucht manchmal weil. Das heißt auch, wenn man das verändern möchte, das geht nun einmal nicht von heute auf morgen. Wir verstehen, dass das eben manchmal frustriert das jemanden auch uns frustriert das noch heute, auch Max, die Bartolomeo noch und mich auch noch, weil auch wir können uns vorstellen, dass in verschiedenen Punkten das noch schneller gehen sollte als den anderen, aber das ist natürlich so, du hast schon recht mit sehr vielen Sachen und trotzdem ist es schade, wenn dann nachher Schlussfolgerung ist, ja, ich gehe auch nicht zum Bürgermeister, doch geht zum Bürgermeister und sage das auch allen anderen Kollegen, die sollen zum Bürgermeister gehen, das ist natürlich sehr wichtig.
Nur noch eine Sache, aber es ist nicht so einfach, zu einem Bürgermeister zu gehen, weil wir als Jugendliche immer runtergespielt werden, weil wir in einem Schulsystem aufwachsen, wo eine nicht hinterfragbare Autoritätsperson vor uns steht und die immer recht hat. Und ich habe ein ganz, ganz einfaches Beispiel. Zum Beispiel, ich hatte in einer Matheprüfung eine Aufgabe gelöst auf eine Art und Weise, die nicht gefragt war. Und das stand natürlich nicht da, welche Art und Weise ich gebrauchen sollte. Ich hatte richtiges Resultat und richtige Rechnung. Doch das war nicht die Art und Weise. Und da habe ich keine Punkte drauf bekommen. Und
aber Sie können doch jetzt nicht wirklich erwarten, dass Mathe-Professoren Demokraten sind.
Doch, kann ich. Wir leben in einer Demokratie, also kann ich davon ausgehen, dass dieses System auch ausführlich in der Bevölkerung populär ist. Und wenn man Jugendliche nicht lernt, ernst genommen zu werden und auch sich durchzusetzen, dann werden sie von sich selbst sich auch nicht durchsetzen, weil sie glauben, sie können es nicht. Es wird nicht von ihnen gefordert, also glauben sie, sie hätten die Möglichkeit nicht, es zu machen. Sie hätten das Potenzial gar nicht, weil man es auch gar nicht fordert.
Das ist ja schön, dass ein Mathematiker nicht eben nur Mathematiker ist.